Herzlich willkommen beim Podcast von Dolomitenstadt, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol. Herzlich willkommen bei einem Podcast von Dolomitenstadt, heute am Mikrofon Gerhard Birkner. Und bei mir zu Gast ist ein Politiker, es ist einer der profiliertesten Landtagsabgeordneten Tirols, würde ich mal sagen. Herzlich willkommen, Markus Sindt.
Ja, danke für die Einladung. Jetzt wäre ja fast ein bisschen rot, ob der lobenden Worte.
Naja, ich würde mal so sagen, was die mediale Präsenz anbelangt, was die Themensetzung anbelangt, kannst du durchaus sehr gut mithalten mit allen anderen, speziell in Relation zur Anzahl der Sitze im Landtag. Also ich glaube, da kann man schon sagen, den Markus Sindt, speziell in Osttirol, kennt ihn jeder, schätze ich einmal, dass er ein bisschen für Politik interessiert. Und in Nordtirol wird es auch nicht anders sein.
Ja, wir arbeiten natürlich dran. Bekanntheit ist bekanntlich die Währung des Politikers, aber die viel wichtigere Währung für mich ist eigentlich die Glaubwürdigkeit, das Vertrauen, das ja momentan von der Politik arg strapaziert wird. Und so gesehen ist viel zu tun, ist auch für uns viel zu tun, damit wir statt wie jetzt 3 Abgeordnete irgendwann einmal 13 Abgeordnete haben.
Naja, ihr seid ja schon einmal, vor langer Zeit ist die Liste Fritz ja schon einmal sehr fulminant gestartet. Wir fangen am besten eher am Anfang an. Wobei, ich würde ganz gerne an deinem Anfang anfangen, weil du bist ja ein gebürtiger Osttiroler, ein Kaditscher. Und bist in Kaditz in die Volksschule gegangen, wenn ich richtig informiert bin. Und dann zu den Franziskanern nach Hall gekommen. Da war kürzlich jemand bei mir, der Franz Fischler, der hat eine ähnliche Karriere im Gymnasium hinter sich. Wie bist du von Kaditz bis in den Landtag gekommen, so im Zeitraufertempo?
Ja, es ist richtig. Also ich bin gebürtiger Kaditscher. Ich bin heute nach wie vor alle 3 Wochen in Kaditz daheim bei der Familie. Fühle mich da wohl. Für mich war die Entscheidung ganz klar, ich wollte unbedingt ins Gymnasium und dann hat es die Möglichkeit gegeben nach Lienz oder ins Internat irgendwo. Und dann habe ich mich fürs Internat entschieden, also natürlich mit den Eltern, die haben das ja zahlen müssen. Ich war im Internat in Absam, auch dort ein Orden, der Missionare von Mill Hill, Josefsmissionäre. Und bei den Franziskanern in Hall im Güm. War dort 8 Jahre und habe dann Politik, Wissenschaft und Geschichte studiert und war dann 10 Jahre lang beim ORF als Redakteur fürs Fernsehen und dann später Radio und Internet und habe 2008 überraschend für mich das Angebot bekommen, dieser neuen Liste Fritz, der erstmals kandidiert hat, mach doch bei uns die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, start da bei uns ein, du kannst alles machen, wir seien nämlich quasi auf der grünen Wiese gegründet.
Das war damals natürlich noch der legendäre Fritz Dinkhauser, der da das Zepter geschwungen hat und auch der Namensgeber der Liste ist.
Genau, Fritz Dinkhauser, Bernhard Ernst, leider viel zu früh verstorben, damals Klubobmann. Und die haben sich gedacht, ja, probieren wir es einmal, fragen wir ihn einmal. Und mir hat das wahnsinnig gereizt, weil man gedacht hat, wie oft wärst du im Leben gefragt, ob du die Presseöffentlichkeitsarbeit von so einem Startup machen kannst. Und die Liste Fritz war 2008 nichts anderes wie ein Startup. Und das hat mich gereizt. Wir haben damals ja 7 Abgeordnete gehabt im Landtag. Ja,
über 18% beim ersten Mal antreten.
Ja. Genau, aus dem Stand, zweitstärkste Partei. Da waren Journalisten da aus Schweden, aus Japan sogar. Alle wollten Interviews, wie sowas geht, wie das gibt. Und das war eine wahnsinnig spannende Zeit und da haben wir uns auch wirklich verwirklichen können.
Ich habe vorher ein bisschen Hausaufgaben gemacht und dann bin ich draufgekommen, dass du auf der Politikwissenschaft eine Diplomarbeit abgegeben hast im 98er Jahr, okkult-rassistisches Gedankengut in modernen Bewegungen. Könnte man die heute möglicherweise wieder lesen?
Ich denke schon, dass man sie lesen kann. Wie groß der Erkenntnisgewinn ist, weiß ich jetzt nicht. Es ist damals auch sehr, sehr viel darum gegangen. Da war das Thema der Anthroposophie, der Lehre vom Steiner Gott so hin. Da hat es eine sehr kritische Auseinandersetzung gegeben. Das hat mich durchaus fasziniert. Und da haben wir gedacht, das nehme ich zu meinem Diplomarbeitsthema und habe beim Reinhold Gärtner geschrieben. Das ist ein ausgewiesener Extremismus und Rechtsextremismus-Experte. Ja, und ja, war spannend.
Und dann bist du natürlich sozusagen vom Journalisten und PR-Mann am Ende dann doch auch zum Politiker übergewechselt. Prägt deine berufliche Vergangenheit, also das, was du vorher gemacht hast, speziell natürlich auch der Journalistenberuf beim ORF, auch noch deinen politischen Stil heute? Also mein Eindruck ist es. Ich habe den Eindruck, du bist sehr, sehr PR-affin, also sehr professionell medienarbeitend, würde ich mal sagen, auch sehr rechercheorientiert in deinem Zugang zu politischen Themen. Ist das ein Überbleibsel aus der Journalistenzeit?
Ja, absolut. Also ich bin es gewohnt gewesen als Journalist, das, was man berichtet, das muss auch stimmen und das muss auch passen und das muss recherchiert sein. Und ich finde, das ist an und für sich eine ganz gute, grundsolide Geschichte, wenn man das in der Politik macht. Einmal mehr nachzufragen, ist denn das so, das, was ich da herlege, kann ich das belegen? Das hilft schon, weil wir merken doch alle, wir haben in der Politik wahnsinnig viel Meinung, aber wahnsinnig wenig Wissen.
Jetzt ist natürlich auch so, ich meine, ihr habt jetzt drei Sitze, ihr seid auch bei der letzten Wahl relativ hoch gehandelt worden, muss man sagen. Also in den Umfragen hat man euch noch sogar noch mehr als 10% zugetraut. Ihr habt es dann so knapp auf 9,9 geschafft. Sehr gutes Ergebnis, habt die Grünen überflügelt, weit vor den Neos. Aber natürlich dennoch sind drei Sitze sozusagen von der faktischen Einflussnahme her enden wollend von den Möglichkeiten. Was du aber, speziell du, aber natürlich auch deine Kollegin, die Andrea Haslander-Schneider, was ihr sehr gut macht, ist eben Themen positionieren, Themen bringen und dazu ein Instrument verwenden, das eigentlich sozusagen die beste Waffe des Parlamentariers ist, nämlich die Anfrage im Landtag. Da bist du wahrscheinlich, ich habe jetzt keine Statistik, aber so, was ich so gespür, wird es kaum jemanden geben, der mehr Anfragen loslässt als du. Hast du ungefähr Ahnung, wie viele Anfragen so in einem Jahr?
Also ich glaube, es waren jetzt in den letzten 2,5 Jahren bei den 300 Anfragen. Mhm. Also ja, ich führe diese Statistik an, wobei es mir nicht um die Statistik geht, sondern die schriftliche Landtagsanfrage, so heißt es im Fachjargon, ist an und für sich ein in der Verfassung verbrieftes Recht des Abgeordneten, wie er denn einer seiner Aufgaben nachkommen kann, nämlich die Regierung zu kontrollieren. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Instrument, weil man muss sich selber Fragen, Hintergründe recherchieren und erarbeiten und die zusammenschreiben. Dann stellt man daraus die Fragen an den Landesrat, an den Landeshauptmann, an die Landesrätinnen. Und dann müssen die schriftlich binnen 5 Wochen antworten. Und dann hat man schwarz auf weiß, antworten oder nicht antworten. Und bekanntlich kann man ja aus beiden was machen. Wer nicht antwortet, sagt auch viel.
Ist auch eine Antwort, natürlich.
Ist auch eine Antwort, ja. Und wir sind da immer wieder dran. Es gibt, ich mache das jetzt doch schon ein paar Jahre und ich merke die Unterschiede bei den Landesregierungsmitgliedern. Da gibt es wirklich ganz schleißige Anfragebeantwortungen. Und da gibt es auch Bemühte, die ja versuchen, dem nachzukommen. Und da muss man schon immer wieder dann ein bisschen nachstielen und sagen, du, es darf schon genauer auch noch gehen und warum macht es das nicht? Und da haben wir noch ein zweites Instrument, das ist immer am Ende des Landtages, am zweiten Tag gibt es die sogenannte Anfragebesprechung. Da holen wir uns also einen Landesrat her und sagen, ich war mit der Anfragebeantwortung nicht zufrieden, ich habe hier noch Fragen, bitte beantworten. Und das mögen sie nicht gar so. Aber es ist auch ein Instrument, dass man sagt, beantwortet es doch gleich gescheit, dann erspart es euch die zweite Runde.
Hast du das Gefühl, dass die Bürgerinnen und Bürger, ich meine, wir leben jetzt gerade in einer Zeit, in der wir aus bekannten Gründen sehr stark wieder über das Thema diskutieren, wie stark ist die Demokratie, wie widerstandsfähig ist sie gegen Bestrebungen, sie auszuhöhlen, wie sehr wissen die Menschen, wie Demokratie überhaupt funktioniert, ja? Wer, warum Volkskanzler werden soll oder nicht, im Klartext. Hast du das Gefühl, dass die Menschen wissen, wie dieser Prozess abläuft? Also ich bemerke nur jetzt als Journalist in unseren Foren zum Beispiel, du bringst ein Thema auf, wie kürzlich die Geschichte da in Siljan mit der Umfahrung Und dann schreibt halt jemand drunter, ja, aber das hat sich aufregen, ist keine Kunst, der müsse da mal was machen und so. Also spüren die Leute, wer der Parlamentarier ist, wer regiert, wie das funktioniert, wie der Prozess der Politik, die Gesetzwerdung, die Umsetzung, wie das abläuft?
Ich würde so sagen, ich glaube immer weniger. Immer weniger Menschen verstehen, wie denn aus einer Idee ein Gesetz wird oder warum Dinge so entschieden werden, wie sie entschieden werden oder welche Rolle die Opposition hat und welche die Regierung, welche der Landtag und welche die Landesregierung. Natürlich macht man viel. Wir haben dauernd Schulklassen im Landtag, mit denen wir diskutieren, mit denen wir reden. Wir haben leider einen Fehler, sage ich immer, gemacht. Wir haben Wählen mit 16 erlaubt, ohne gleichzeitig dafür zu sorgen, dass in allen Schultypen politische Bildung ein Pflichtfach ist. Ich halte es für wahnsinnig wichtig. Wir haben ja auch noch einen ganz wesentlichen Punkt, auch der Medienumgang.
Das ja, ist ja heute Beispiel ganz anders. Das ist ein Wahnsinn, das hat sich ja schwerstens verändert.
Genau.
Das dürfte auch deinen persönlichen Alltag natürlich massiv verändert haben, seit der Zeit, wo du selber noch ORF-Journalist warst und wo es einfach keine sozialen Medien gegeben hat. Ich kann mich selber auch noch recht gut daran erinnern und das Spiel ist natürlich vollkommen neu gemischt worden seit damals. Aber um zurückzukommen sozusagen auf die parlamentarische Arbeit, auf das Herz der Demokratie, wenn man so will, das Parlament. Jetzt platzierst du da deine Anfragen. Ich selber kenne etliche davon natürlich. Wir schauen ja immer alles ein bisschen so durch und wir schauen uns dann natürlich auch die Antworten an. Und das ist ja auch sehr, sehr vielsagend. Ja. Also die, zum Beispiel die Verweise auf Nichtzuständigkeiten oder auf irgendwelche Datenschutzaspekte. Man spürt oft förmlich den Widerwillen bei manchen. Dann hast du manchmal auch Anfragen, die sehr, sehr detailliert sein. Wir kommen später noch auf die wahrscheinlich umfangreichste Anfrage aller Zeiten im Tiroler Landtag zu sprechen mit 340 verschiedenen Fragen. Ist das etwas, was man noch optimieren könnte? Ich frage jetzt vor einem ganz konkreten Hintergrund. Es gab erst vor kurzem eine Aussendung von, glaube ich, allen Oppositionsparteien über die Unsitte, Anträge umzuformulieren durch die Regierenden. Also siehst du ein Optimierungspotenzial in der parlamentarischen Arbeit vis-à-vis der Regierung?
Ja, na absolut. Also wir arbeiten ja nach einer Geschäftsordnung. Die Geschäftsordnung ist ganz klar mehrheitslastig. Die hat natürlich die Mehrheit irgendwann beschlossen.
Ja, klar.
Und wir haben ganz viele Punkte, die wir an und für sich dringend ändern müssten. Bei den Anfragen ist es ja so, da haben wir eigentlich die zwei beliebtesten Ausreden sein, Datenschutz und operatives Geschäft. Was besonders witzig ist, wenn die Landesregierung eine privatwirtschaftliche Gesellschaft gründet, dort Aufgaben verlagert und danach dann sagt, na das ist operatives Geschäft, da müsst ihr den Geschäftsführer fragen. Ich habe jetzt neulich einen Fall gehabt, da habe ich die Frau Landesrätin gefragt bei der UMIT, bei dieser Privatuniversität des Landes. Ja. Frau Landesrätin, jetzt haben sie da vorzeitig die Rektorin gekündigt, was hat denn das gekostet? Dann sagt sie, na, das kann ich Ihnen nicht sagen, das ist operatives Geschäft. Dann haben wir danach im Ausschuss den neuen Rektor und Geschäftsführer dieser UMIT gehabt, habe ihn gefragt, was hat denn das gekostet, weil das ist ja operatives Geschäft, da muss ich ja Sie fragen. Dann sagt er, na, das kann er mir nicht sagen. Dann sage ich, ja, wissen Sie es nicht. Na, er hat nicht nachgefragt auf die Gefahr hin, wenn er gefragt wird, dass er nicht lügen muss, dass er es einfach sagen kann, er weiß es nicht. Mhm. Also das ist ein Witz natürlich. Für den Steuerzahler bleibt übrig, es ist Geld ausgegeben worden, aber er darf es nicht erfragen. Kann es nicht sein. Ich finde, du hast vorher richtig gesagt, man merkt da den Unwillen, man versucht da halt irgendwelche Mauern aufzubauen, die letzten Endes sinnlos sein, weil um was geht's? Warum mache ich die Arbeit? Ich will mit meiner Kontrollarbeit erreichen, dass die Bürgerinnen und Bürger wissen, was mit ihrem Geld gemacht wird. Und das steht ihnen meines Erachtens einfach zu. Es ist ihr Geld, das wir verteilen. Und deswegen auch dieser ganze Kontrollaufwand. Ich mache das nicht zum Selbstzweck. Ich kann es einfacher machen und weniger Anfragen mit weniger Fragen stellen, weil jede dieser Anfragen ist viel, viel Arbeit, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Weil ich frage da ja nicht nur ins Blaue rein, sondern stelle da ganz konkrete Fragen.
Ist mir an der Art, wie du anfragst, jetzt ganz speziell schon aufgefallen, du hast die Angewohnheit, eben sehr detailliert zu fragen. Also ganz genau auf einzelne Punkte, wie viel wurde bezahlt, wann, warum, in wie viel Tranchen, an wen und so weiter, ist aus journalistischer Sicht natürlich hochspannend, weil wir ja fast noch weniger, also als Medien, noch viel weniger Möglichkeiten haben, für Transparenz zu sorgen. Also das ist ja auch so eine Diskussion. Die Medien kontrollieren die Regierenden als vierte Gewalt oder was auch immer. Da kann man fast nur schmunzeln, nicht, wenn man einmal versucht hat, aus der Landespresseabteilung eine konkrete Information herauszuholen, beziehungsweise um diese Presseabteilung zu umgehen und quasi direkt jemanden anzufragen. Es ist ja so Usus mittlerweile, dass quasi alles verwiesen wird immer auf den offiziellen Kanal, der dir dann eine relativ abgeschliffene, eher lapidare Antwort gibt, weil bei uns müssen sie nämlich nicht antworten. Bei
euch ja, müssen das ist ein Unsitt. Ja. Ich meine, das ist generell ein Unsitt. Ich sagte das auch klar. Ich finde, Politiker muss seine Entscheidungen auch erklären können. Und wenn er sie nicht erklären kann, dann muss er nachfragen, warum er so entschieden hat letzten Endes. Und dann muss er dazu erstehen. Das hat auch was mit Verantwortung zu tun und letzten Endes mit Glaubwürdigkeit. Ich meine, wir erleben das, Stocker-Syndrom. Nicht? Heute sage ich so, morgen sage ich so. Die Menschen verlieren doch jeden Glauben und jedes Vertrauen in Politiker, wo angeblich alles wurscht ist. Wo ich heute sage, der Kickl ist ein Sicherheitsrisiko und morgen verhandle ich mit ihm. Das tun wir ja im persönlichen Umgang auch nicht. Also wenn wir mal was sagen, dann stehen wir dazu, haben eine Meinung und stehen dazu. Und deswegen finde ich das auch eine Unsitte und deswegen regt mich das auch immer auf persönlich, wenn man versucht, hier keine Antworten zu geben. Ob das jetzt ein Interview ist bei dir oder ob das bei mir die Anfragen sein. Und die größte Unsitte, die hast du ja vorher angesprochen kurz, das ist vielleicht auch noch ganz nett zur parlamentarischen Arbeit. Also wir bringen Anträge ein, das ist ja unser zweites Instrument und da überlegst du ja was. Viele dieser Anträge entstehen bei mir aus, ich fahre zu Bürgern hin, der erzählt mir was, es gibt irgendein Thema, wir gießen das dann in einen Antrag und haben eine Forderung damit. Und dann geht die Regierung her oder die Regierungsparteien, die eine Mehrheit haben und lehnen das aber nicht ab, weil dazu fehlt ihnen der Mut zum Ablehnen, sondern sie sagen, wir schreiben das jetzt um. Und das ist dann in den allermeisten Fällen.
Da gibt es einen sogenannten Abänderungsantrag.
Genau, da gibt es
und weil sie die Mehrheit haben, wird der angenommen.
Genau. Mhm. Und der hat aber in ganz vielen Fällen mit deinem Anliegen einfach nichts mehr zu tun. Also zum Beispiel, ich habe jetzt einmal einen Budgetausschuss des Landtags gefordert, weil ich gesagt habe, das kann es ja nicht sein. Im Dezember beschließt der Landtag ein Budget und dann hört er bis nächstes Jahr Dezember nichts mehr. Er hat keine Ahnung, wo gehen wir denn um. Und aus dieser Forderung nach einem Budgetausschuss, der vierteljährlich tagt, ist dann geworden im Abänderungsantrag, der Landtag begrüßt die Initiative vom Landeshauptmann, dass der einmal im Jahr alle Klubobleute zu sich einladet und erzählt, wie es um die Finanzen steht. Ne? Mhm. Also von meiner Überschrift, die Überschrift bleibt, der Inhalt ist völlig ausgeräumt und du hast dann als Abgeordneter die Möglichkeit, dagegen zu stimmen oder dafür zu stimmen. Und das ist eine totale Unsitte. Was wir da als Parteien gefordert haben, ist einfach, es soll keine dieser Abänderung geben, ohne dass ich den Antragsteller mit einbeziehe, ohne dass ich sage, du hoch zu, wir hätten das abgeändert, passt dir das? Dann beschließen wir es. Und wenn der sagt, nein, passt mir nicht, dann sollen sie dagegen stimmen, sie haben eh die Mehrheit.
Das heißt, es findet diese Abstimmung mit dem Antragsteller findet gar nicht statt. Also das ist
nein,
nicht
so, in homöopathischen Dosen, also ja, 0,01 ja. Irgendwas.
Weil es ist nämlich gar nicht so ohne. Ich habe auch aus einer Aussendung von euch da die Zahlen auch dazu. Die Opposition hat demnach 604 Anträge gestellt, im Jahr schätze ich einmal. 325 davon sind angenommen worden, aber 246 sind abgeändert worden.
Genau, 8 von 10 Anträgen werden abgeändert und werden zum Teil noch sinnentleert abgeändert. Mhm. Also man sagt ja nichts gegen Abänderung, wo da vielleicht einmal ein Fehler oder wo eine Erweiterung passiert. Da sagst du, ja, machen wir nicht nur das, sondern das noch dazu, alles okay. Aber da geht es ja wirklich um den Inhalt. Und das ist das, was man als Parlamentarier, der das mit Herzblut macht und mit Leib und Seele macht, was einen wirklich auch ärgert, weil das eine Missachtung ist deiner eigenen Arbeit. Du überlegst dir was, du redest mit Leid, du formulierst einen Antrag, bringst den ein und dann wird der so abgeändert, dass er mit deinem Anliegen nichts mehr zu tun hat. Und gilt aber nach Überschrift in der ganzen Landtags parlamentarischen Materialien dann immer noch als dein Antrag. Das ist ja das Kuriose. Ne?
Das
du hast
mit dem eigentlich
nichts mehr zu tun. Klar, ja. Und das ist eine Unsitte. Wir haben zum Beispiel im Dreierlandtag, also Tirol, Südtirol, Trentino, haben eine Regelung, es gibt keine Abänderung ohne Zustimmung des Antragstellers. Mhm. Das ist natürlich ist das für Regierende mühsam, weil ich muss plötzlich mit dem 36. Zwerg aus dem Tiroler Landtag reden. Ich will mit dem eigentlich gar nicht groß und lang mehr diskutieren, sondern so habe ich es feiner, ich ändere das einfach ab, wie es mir vorkommt und gut gegangen. Aber es ist eine Unsitte.
Jetzt ist es natürlich auch so, gerade wenn man Oppositioneller ist, so wie du, der auch eine gewisse Schärfe an den Tag legt in seinen Argumentationen, dann weht einem so in einer öffentlichen Diskussion schon ab und zu mal ein bisschen ein rauer Wind ins Gesicht. Das haben wir schon mehrmals erlebt aus allen möglichen Richtungen. Wie ist denn das Klima hinter den Kulissen jetzt mal so aus deiner Sicht? Das ist ja dein Arbeitsplatz, wenn man so will, und die anderen sind deine Arbeitskollegen und Kolleginnen. Wie fühlt sich das für dich an als Parlamentarier?
Also ich muss zwei Sachen sagen. Das Erste ist, man sagt immer, ja, die Politiker streiten untereinander. Also ich halte einen gesunden Streit für durchaus gut. Der gehört dazu, weil man kämpft um Positionen, man kämpft um Meinungen. Und wenn das auf einer halbwegs respektvollen Ebene passiert, wo man sich persönlich nicht beleidigt, aber wo man hart in der Sache streitet, bin ich immer dafür. Ich bin dafür, hart in der Sache zu streiten, aber zumindest respektvoll im Umgang. Natürlich in der Hitze einer Debatte und in der Hitze des Gefechtes passieren da wie dort mal Übertreibungen oder vielleicht auch Beleidigungen, die gibt es auch. Was grundsätzlich bei mir nicht so ist, dass ich den Leuten sozusagen vom Rednerpult irgendwas ausrichte und danach gehe mit denen auf ein Bier. Erstens haben wir Alkoholverbot im Landtag, was ganz gut ist. Aber zweitens, ich glaube, man muss nicht mit den Arbeitskollegen befreundet sein, um mit denen respektvoll umgehen zu können. Ich hoche mir durchaus Positionen von den anderen an, aber ich kann dann schon auch in Saft gehen, so wie jetzt letzte Woche im Februar-Landtag, wenn ich merke, es hat einer nicht einmal meinen Antrag gelesen und sagt mir da Dinge und wirft mir Dinge in den Kopf, die einfach völlig falsch sind. Dann sage ich, guter Mann, in dem Fall war es ein Mann, guter Mann, mach deine Hausaufgaben, liest dir zumindest den Antrag durch, weil du solltest schon wissen, über was du redest. Das gehört schon auch zu deinem Arbeitsplatz und zu deiner Arbeitsplatzbeschreibung dazu.
Jetzt, um sozusagen noch den Gipfel der Antragstellung abrundend zu dem Thema zu besprechen, weil es auch einen Osttirol-Bezug hat, das ist dieser letztens eingebrachte Sonderprüfungsantrag MCI. Der hat, was ich so gesehen habe, um die 350 Fragen. Wer arbeitet sowas aus?
Der hat 343 Fragen exakt. Ja. Das ist ein Sonderprüfungsantrag an den Rechnungshof, wo wir dieses ganze MCI-Debakel überprüft haben wollen, das da die ÖVP fabriziert hat. Wir sind so vorgegangen, dass wir gesagt haben, okay, wir als Liste Fritz arbeiten ein Gerücht aus, alle anderen Parteien bitten, bringt eure Fragen dazu ein. Wir fassen das dann redaktionell zusammen und aus dem haben sich die 343 Fragen ergeben, weil wir auch wissen, und das ist das Positive jetzt an der neuen Rechnungshofdirektorin, die gesagt hat, na, sie findet es toll, wenn wir so einen Fragenkatalog dazu tun, auch um zu sehen, wo liegen unsere Schwerpunkte, was wollen wir genau angeschaut haben. Der Landesrechnungshof ist an den Fragenkatalog ja nicht gebunden, aber jetzt in der neuen Periode der neuen Landesrechnungshofdirektorin wird das immer sehr gut abgearbeitet und das finde ich ist gut.
Das heißt, du gehst also davon aus, dass in diesem Fall, wo die Antworten vom Landesrechnungshof kommen, das auch tatsächlich beantwortet wird?
Es findet da nie so statt, dass man sagt, ja Frage 3, Antwort so und so, Frage 7, Frage 340, sondern es findet so statt, dass all diese Themenkomplexe, die wir da aufgeworfen haben, was zum Untersuchen gehört, Beraterverträge, wofür hat man das Geld ausgegeben, warum hat man irgendwelche Beschlüsse gefasst, die jetzt angeblich nichts mehr wert sein, dass das beantwortet wird. Und da denke ich, ist die Prüfung beim Landesrechnungshof gut aufgekommen.
Was wäre das so, für alle, die vielleicht in der Materie nicht so drin sind, da geht es eigentlich um diesen Neubau des MCI in Innsbruck, der mal beim Architektenwettbewerb vorgestellt wurde vor Jahren und dann wurde der Sieger nicht genommen und dann ist es in einer Endlosschleife, es ist immer teurer geworden und am Ende des Tages hat dann der Landeshauptmann die Bremse gezogen, jetzt vor kurzem und man weiß nicht so genau, warum das versandet ist, warum das so teuer geworden ist. Wo ist da aus deiner Sicht der Knackpunkt? Also wenn man es jetzt nur mal so auf die Schnelle sagt, wonach fühlt sich das an?
Also der politische Knackpunkt ist, das Ganze war eigentlich ein Baby der ÖVP. Die ÖVP wollte diesen MCI-Neubau, geht dort zum Funktionsgebäude für eine Fachhochschule.
Ja.
Und der hat ursprünglich 80 Millionen, dann 135 Millionen, dann 250 Millionen kosten sollen. Es hat zwei Architektenwettbewerbe, zwei Siegerprojekte und kein Gebäude gegeben. Also an und für sich schon aus dem heraus eine skurrile Geschichte. Was uns aber aufgefallen ist, sind zwei Dinge. Erstens, die Landesregierung hat ja inzwischen 12,5 Millionen Euro Steuergeld schon für das Ganze investiert. Und da ist einfach ganz klar unsere Nachfrage, wofür ist das ausgegeben worden? Warum ist trotzdem nichts draus worden? Ich meine, wir reden von 12,5 Millionen Steuergeld, die klar da in Sand gesetzt worden sind. Und das Zweite ist, man hat bei dem Projekt wirklich das Gefühl gehabt, ein paar wollen das nicht und torpedieren das mit allen Möglichkeiten. Man hat den immer gleichen Rechtsberater an der Seite des Landes gehabt. Und da ist schon viel Aufklärung, weil, das muss man sich ja vorstellen, das MCI ist ja getragen von den Kammern, also Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung. Alle Parteien im Landtag waren angeblich für dieses MCI. Also das ist ein Kunststück, das muss erst zusammenbringen. Wenn alle in Tirol für etwas sein, dann am Ende des Tages zwar mehr als 12,5 Millionen Euro auszugeben, aber nichts auf die Reihe zu kriegen. Und da ist einfach massiv viel schiefgegangen, da ist extremer Dilettantismus, da ist aber auch natürlich ja, Missmanagement, politische Fehlentscheidungen en masse und vielleicht so als Passü, der da im Kern dieser Fehlentscheidungen steht, das war ja der ehemalige ÖVP-Landesrat Hannes Dratter, der hat das 2018 dann abgewürgt und neu gestartet, hat uns einen Fixpreis von 135 Millionen versprochen und dann ist man bei 250 gelandet. Und was war? Hat er sich jemals erklären müssen? Nein, hat er nicht müssen. Er ist zur Belohnung technischer Geschäftsführer der neuen Heimat Tirol geworden, also einer öffentlichen Einrichtung, die zu 50% der Stadt Innsbruck und zu 50% dem Land Tirol gehört. Und zu diesem ÖVP-Dilettantismus kommt halt noch der ÖVP-Postenschacher. Und das sind so Dinge, wo ich sage, wenn man das bei dem und bei vielen anderen Projekten sieht, dann wundert dann oft nichts, dass Dinge so auserkommen wie bei diesem MC.
Man hat grundsätzlich natürlich den Eindruck, und das, den verstärkt der Klubobmann Wolf regelmäßig, dass die ÖVP die natürlich ganz besonders aufgeschrieben hat, so ein bisschen so als den Leibhaftigen, der immer wieder da irgendwo mit Positionen vorprescht. Ist es unumgänglich einfach deshalb, weil in Tirol, wenn man über Macht redet, wenn man über Entscheidungen redet, wenn man über Abläufe und auch Netzwerke redet, am Anfang an jeder Ecke einfach immer wieder die ÖVP entgegenkommt?
Fritz Dinkhaus hat einmal gesagt, aus jedem Mausloch schaut der ÖVPler raus. Er wird es wissen, er war ja lang bei der ÖVP.
Ja.
Ja, natürlich ist es so. Wen sollst du in Tirol für das, was in den letzten 80 Jahren passiert ist, verantwortlich machen, als die Partei, die 58 Jahre lang allein regiert hat und seit 80 Jahren ununterbrochen regiert. Ich meine, das war ja absurd, wenn ich sage, jetzt die Grünen waren es oder die Roten waren es oder die Blauen waren es, die noch nie in der Verantwortung waren. Und selbstverständlich ist es dann als Kontrollpartei, als Liste Fritz, geradezu normal, dass man sagt, okay, was ist da gemacht worden, warum? Ich kann ja keinem anderem sagen, du hast das MCI beispielsweise vergeigt, wenn die Beschlüsse 2013 die Regierung mit der ÖVP beschlossen hat. Nicht? Also das schmeckt natürlich der ÖVP nicht, das tut ihnen auch weh, weil wenn man auf Fehlentscheidungen oder auf Fehler oder auf Missstände hingewiesen wird, dann ist ja natürlich der erste Reflex immer, dass man sagt, na, mir waren es nicht. Ja. Und das ist ein ganz netter Spruch, den haben sie jetzt neu erfunden, die sagen, wir schauen nicht mehr zurück, wir schauen nach vorne. Sagen, das sind wir sauber aufgestellt, wenn wir gleich mal nach vorne schauen, weil ich muss schon wissen, woher kommen die Geschichten. Und ja, also vieles schaut im Land so aus, weil das eben 80 Jahre ÖVP-Politik war. Ich meine, alle tun halt so, das Wohnen in ganz Tirol ist sündteuer und alle sagen, ja, das ist halt so. Nein, das ist nicht so. Das ist so, weil das Ausfluss von 80 Jahren ÖVP-Politik ist. Und das muss eine ÖVP ja da leiden, dass man ihr das sagt. Und ich kann ja die Dinge nicht zum Besseren verändern, wenn ich nicht weiß, was bis dato falsch gelaufen ist.
Jetzt war die ÖVP in ihrer großen Zeit, Wallnöfer, um einfach dann den Säulenheiligen gleich zu benennen, ja auch vom ihren Wahlergebnissen her entsprechend repräsentiert. Da gab es ja aberwitzige ÖVP-Erfolge in manchen Gemeinden Osttirols, wie wir wissen, 80 und mehr Prozent. Und bei der letzten Wahl hat das natürlich schon vollkommen anders ausgehört. Das ist ja ein ständiges Bergab, was normal ist. Heutzutage muss man auch sagen, die großen Volksparteien haben sich natürlich nach dem Krieg oder noch zwei große Parteien und dazwischen ein paar Freiheitliche mit 5% oder wie auch immer. Die Landschaft hat sich verändert, die Menschen haben sich verändert, aber das Machtgefüge als solches, das Netzwerk, die Positionen in den Kammern, die Positionen in den Wohnbaugenossenschaften, in den speziell auch bäuerlichen Gremien und so weiter und so fort, sind eigentlich fast durchgehend politisch immer noch gleich besetzt. Also die Repräsentation als solche oder vielleicht auch die Legitimation als solche, weil die ÖVP ist auch in Tirol jetzt nur noch eine 30 und ein paar zerquetschte Partei, wenn man so will.
Genau.
Ja. Das spiegelt aber nicht ganz ihre reale Macht wider, die sie sozusagen immer noch natürlich sehr stark hat.
Also ich würde diese Analyse total unterschreiben. Es ist so, die ÖVP ist aufgrund ihrer Geschichte, und jetzt muss man einmal sagen, die ÖVP hat ja nicht alles falsch gemacht. Also es
absolut
ist ja viel
nicht.
Gutes
Nein,
passiert,
natürlich.
Das war völlig falsch,
absolut,
wenn man sagt, das
ja,
war alles falsch. Ja. Nein, war nicht alles falsch. Vieles ist richtig geworden, wenn ich mir denke, dass es einmal einen Landesrat Astl gegeben hat, der gesagt hat, es muss in, oder einen Landesrat Prier, der gesagt hat, es muss in jedem Bezirk ausgebildetes Schulwesen geben. Also es waren alles, da waren viel richtige Sachen. Aber die ÖVP ist am absteigenden Ast. Und das ist nicht nur sozusagen der gesellschaftliche Trend hinweg von großen Volksparteien hin zu kleineren Mehrparteien, sondern das ist auch ein permanenter Glaubwürdigkeitsverlust. Davon bin ich überzeugt. Das ist das eine. Das andere ist, dass sich aber die ÖVP dauernd noch geriert, als hat sie die absolute Mehrheit. Und die ÖVP macht das ja auch mit ihren Partnern in der Koalition. Wenn man sich anschaut, 2003 hat Herwig van Staal die SPÖ mit in die Koalition genommen, obwohl er noch absolute Mehrheit gehabt hat. Die SPÖ ist damals halbiert nach 10 Jahren Koalition ausgekommen. Dann Günter Platter hat es mit den Grünen versucht. Die Grünen hat es danach zerspargelt, noch als 10%-Partei mit dieser übermächtigen ÖVP. Jetzt ist man wieder mit der SPÖ zusammen. Die haben ihre erste Krise schon gehabt und haben den Landeshauptmann Stellvertreter austauschen müssen. Also die ÖVP ist machtbewusst, aber auch machtbesessen. Sie weiß, dass sie nur, wenn sie an der Macht ist, das Land steuern kann. Und das macht sie natürlich mit Zähnen und Klauen. Und das ist diese ganze Verfilzung. Das geht ja weit. Du hast gesagt, das geht in die Genossenschaften, das geht in die Kammern. Da sitzen auch überall tolle Leute und fähige Leute. Gell? Aber es ist dieser Anspruch, uns gehört das Land, uns gehört die Diebach, uns gehört alles. Und sie merken nicht, dass die Gesellschaft weiter ist, dass die Leute weiter sein. Und ich glaube tatsächlich, deswegen, sie seien am absteigenden Ast. Und was machen sie jetzt in ihrer Verzweiflung? Sie machen noch mehr Klientelpolitik. Das ist ja das, was ich eigentlich bemerke. Ganz, ganz viele Entscheidungen sind so Klientelpolitik-Entscheidungen. Das Gewerbegebiet XY muss werden, weil die lokale Wirtschaft das unbedingt will. Ob es einen Sinn macht oder nicht, wurscht. Je mehr du aber natürlich als Partei Klientelpolitik machst, umso mehr fragen sich die anderen, die mehreren, was tun denn die da eigentlich? Für wen machen denn die noch Politik? Und letzten Endes, ich habe das oft gesagt, für mich wäre eine Regierung ohne ÖVP für Tirol eine Riesenchance. Eine Riesenchance, weil sich das Land einmal, kann man sich vorstellen, wie in so einem Haus, das vielleicht, oder man reingehen muss, die Fenster aufreißen, die Türen aufreißen, dann Frischluft einlassen, dass du sagst, naja, jetzt tun wir ein bisschen ausputzen, Frühjahrsputz und wir stellen das ein bisschen neu auf, mit neuen Leuten, mit neuen Ideen, weil das gebe ich wirklich zu, wenn du 80 Jahre lang ununterbrochen an der Macht bist, du stumpfst ja ab, du bratest immer im eigenen Saft, dir gehen die Ideen verloren und ich glaube, die ÖVP braucht ein bisschen Erholung. Wir brauchen nochmal eine Regierung ohne ÖVP, das tat dem Land gut, das geht nicht unter, da braucht keiner Angst haben, das geht auch weiter. Da gibt es viele, die auch andere gute Ideen haben und ich bin fest davon überzeugt, dass das möglich ist.
Schwenk mal von den strukturellen und politischen Themen Tirols bisschen runter ins Kleine, zoomen wir uns ein nach Osttirol. Du bringst ja immer wieder Osttirol-Themen. Wir werden dann zum Abschluss werden das noch ein bisschen so Wordrap-artig unter die Nase reiben. Aber du bist heute drinnen zu einem Pressegespräch angetreten und es gibt zwar konkrete Projekte, die ihr thematisiert habt jetzt in letzter Zeit. Das eine ist dieser Schlachthof im Vilgrattental und das andere ist das Hotel und Seminar- und Forschungsprojekt Enzian im Defrickental. Beide wurden gefördert, nicht unbedeutend gefördert und beide mussten Konkurs anmelden. Was ist denn dein Sukkus aus diesen beiden Fällen?
Also tatsächlich ist es ein Zufall, dass ich jetzt zweimal mit zwei Konkursen zu tun gehabt habe und es tut mir auch leid und es tut mir auch weh, weil der Standort Osttirol, der Bezirk, tolle Projekte braucht. Projekte, die funktionieren, die nachhaltig sein. Ich habe auch immer gesagt, ich halte nicht die Förderung für falsch. Ich finde Förderungen sind wichtig, um was anzustoßen, um was zu starten. Aber wie diese Förderungen vergeben werden von der Landesregierung, das ist mehr als leichtfertig. Und es gibt keine laufende Kontrolle. Man schaut nie, was wert denn eigentlich aus diesen Förderungen. Und bei diesem Hotel und Forschungsprojekt Enzian ist ja dasselbe. Das hat man als Leuchtturmprojekt, hat es die Landesregierung mit 400.000 Euro gefördert und ist zwei Jahre später im Konkurs. Also da habe ich einfach nicht hingeschaut.
Was da noch, dazugehören würde in diese Reihe, wäre ja auch die Käserei im Dauerntal. Die ist ja auch mit 500.000 gefördert worden und die musste auch aufgeben. Warum ist das so? Ich meine, es sind ja wirklich, ich sage jetzt einmal, schöne Projekte, wenn man sie so der Papierform nach beurteilt. Das ist auch etwas, wo eine Emotion dahinter steckt, wo Menschen dahinter sein, die sich da einhauen und so. Die Muster ähneln sich aber, also offensichtlich ist Wirtschaftlichkeit dann doch noch einmal ein anderes Thema, vielleicht auch ein professionelleres Thema. Aber ist es die Aufgabe der Landespolitik, das wirklich so vorherzusagen, sage ich jetzt einmal, es ist ja sicher alles mit gutem Willen geschehen.
Ja, ich gebe dir recht, es sind an und für sich alles drei schöne Projekte, sinnvolle Projekte, nicht falsche Projekte. Ich glaube schon, dass es die Aufgabe einer professionellen Landesregierung ist, dafür zu sorgen, sich einen genauen Überblick zu machen, wo gebe ich Steuergeld hin. Und wenn ich sage, ich gebe 176.000 Euro für einen Schlachthof, dann finde ich schon, muss ich mir irgendwann überlegen, läuft das dort, wie schaut das aus? Ich meine jetzt, nirgendwo haben wir mehr Bürokratie wie im Agrarsektor. Also wir haben da Leid ohne Ende. Da kann mir keiner erzählen, dass die Gerüchte, da läuft es nicht gut, die habe ich gehört und die hat der Geisler als Landesrat genauso gehört. Na, frage ich halt einmal nach. Bei dem Hotelprojekt Enzian, was genau passiert ist, kann ich da nicht sagen, aber ich sehe das Ergebnis. Und das Ergebnis ist, dass man 400.000 Euro Steuergeld in Sand gesetzt hat und dass man davon wahrscheinlich kaum was wiederkriegt. Und das finde ich schade, weil all diese Gelder werden ja quasi in der Landesregierungsstatistik als Osttirol-Beitrag hergelegt. Und dann hast du, jetzt haben die eh schon so viel gekriegt da in Osttirol, 400.000 da und 200.000 da und 150.000 da, jetzt ist es einmal genug, jetzt tun wir ein bisschen weniger. Und das ist das, was ich möchte einerseits, dass Projekte, die wir fördern als Land Tirol, vernünftig, nachhaltig, langfristig sein. Und zweitens möchte ich, dass nicht wegen ein paar, die aus welchen Gründen auch immer was in Sand gesetzt haben, dann es nichts mehr gibt. Also nochmal, ich will Förderungen, ich will Dinge anstoßen. Ich glaube, dass der Bezirk prädestiniert ist. Da sind viel gescheite Leute, da sind kluge Köpfe. Da fällt es oft am Risikokapital, ja, das schon. Aber an und für sich, das ist schon richtig, dass man fördert. Man muss es gleich, glaube ich, auch ein bisschen begleiten. Und wir haben einen Haufen so Stellen in der Landesregierung und im Land, also das schaffen wir schon mit der Begleitung.
Ich meine, man muss ja dazu vielleicht auch zur Ehrenrettung des Landes sagen, Osttirol ist ja generell sehr hoch gefördert. Also es gibt natürlich über andere Institutionen, Plattformen und Hebel. Eins davon wäre sicher das Regionsmanagement, da fließen Millionen. Das sind all diese LIDA- und Interreg-Projekte, die ja auch meistens so gestaltet sind, dass zwar die EU einen beträchtlichen Kostenanteil in diese Projekte hineinzahlt, aber natürlich auch Bund und Land mitzahlen. Und natürlich, gerade Enzian ist ein Beispiel, das, glaube ich, kommt ja aus diesem Natura 2000-Topf, der ja damals wurde quasi für die Natura 2000 Zustimmung 10 Millionen Euro flott gemacht, jedes Jahr 1 Million. Und da gibt es natürlich andere Projekte, von denen niemand was hört oder sieht, wo auch was hingeflossen ist. Es gibt Aktivitäten über Innos, Vordenker und so weiter und so fort. Und wenn man ein bisschen so alles zusammenzählt, ganz zu schweigen vom Tourismus natürlich, kommt schon allerhand zusammen. Ja, also eher ist es vielleicht fast ein bisschen traurig, dass die drei genannten Projekte sehr ländliche und dörfliche Projekte sein, also eigentlich sozusagen in den hinteren Tälern sich abspielen. Und da scheint es tatsächlich schwierig zu sein, wirtschaftlich noch was auf die Beine stellen zu können. Das Linzner Becken boomt ja, wie man sieht und weiß. Ja. Aber Defrickental, Dauerntal und Wilgrottental sind quasi gescheitert an regionalen Versuchen, zum Beispiel landwirtschaftliche Produkte vor Ort vermarktbar zu machen. Ist das ein Strukturproblem aus deiner Sicht?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass diese Projekte an der Region, am Tal gescheitert sind, sondern sie seien an der Umsetzung, an der Professionalität gescheitert, meines Erachtens, vom Blick aus der Distanz. Ich glaube, alle drei Projekte haben grundsätzlich eine Berechtigung, seien vernünftig, aber seien vielleicht einfach schlecht umgesetzt worden. Punkt 1. Punkt 2, weil du die Förderungen für Osttirol angesprochen hast. Ich glaube, Osttirol ist tatsächlich sowas wie ein Bezirk, den man durchaus als Vorzeigebezirk herzeigen kann, wo man sagt, ja, von welchem Punkt sind wir denn dort ausgegangen? Man muss sich das ja ein bisschen noch vielleicht so 20 Jahre, 25, 30 Jahre
freilich, Jahr also mehr als 10% Arbeitslosigkeit, genau. Und jetzt praktisch Vollbeschäftigung. Genau.
Und da ist schon was gelungen, durch Förderungen. Ich meine, ich kann mich noch erinnern, damals, ich war Journalist und Ferdinand Eberle hat die Firma Loaca da angesiedelt. Das, glaube ich, war damals die höchst geförderte Betriebsansiedlung in ganz Tirol. Mhm. Und trotzdem, da hat sich was draus entwickelt. Und deswegen sage ich, ich bin an und für sich dafür, Dinge möglich zu machen als Landespolitik, dafür. Wir verteilen Steuergelder leid. Also,
das ist ganz das klar. Wesen das, der Politik.
Das ist das Wesen der Politik, ja. Genau. Und, aber trotzdem müssen wir schauen, dass mit dem was Vernünftiges entsteht. Arbeitsplätze, ein vernünftiger Arbeitsplatz, kein 0815 Arbeitsplatz. Damit Wertschöpfung im Bezirk bleibt, damit sich die Leute was leisten können, Kaufkraft da ist. Also, und wenn man sich das anschaut, dann finde ich, ist die Mischung in Osttirol zwischen Wirtschaft, sogar Industrie, Kleingewerbe, Tourismus, eine durchaus vernünftige. Ich kenne Bezirke, die sind so abhängig vom Tourismus. Da ist eben eine Corona-Phase dann, wo der Tourismus da niederliegt, ein Weltuntergang. Und umgekehrt haben wir wieder andere Bezirke, die sehr industrielastig sind. Da ist die jetzige Phase schwierig. Osttirol hat da, finde ich, eine gesunde Mischung, hat auch nie diesen Fehler aus meiner Sicht im Tourismus gemacht, voll auf A-Saison zu setzen und der alles unterzuordnen, wie wir es in anderen Bezirken haben, sondern ist mit zwei vernünftigen, guten Saisonen gut gefahren. Und ich denke, an den Stärken weiterarbeiten, das ist was, was der Bezirk tun soll und was auch tut und was auch kann. Und ich sage es nochmal, ich treffe ja immer wieder, das ist ja immer lustig, die Exil-Osttiroler treffen sich ja dann immer irgendwo.
Ja, ja,
das
klar.
Ist dann immer ja. So, weißt du, ich höre bei dir, du kommst auch irgendwo,
ja,
woher
ja,
kommst
klar,
du, ja, ich komme aus Kartitsch, wo du, ja, ich bin bei Oberlienz und keine Ahnung. Ja. Und da sieht man einfach auch, wie viel Know-how da überall rum ist. Und so, da mache ich mir jetzt um den Bezirk keine Sorgen, aber mir geht es darum und deswegen zeige ich diese Fälle auch auf. Nicht, weil ich da mit dem Zeigefinger drauf sagen will und sage, haha, jetzt sind die im Konkurs. Nein, überhaupt nicht, wirklich nicht. Sondern ich denke, man muss aus Fehlern auch lernen und die Landesregierung muss auch aus Fehlern lernen. Und wenn die Fördervergabe vielleicht zu leichtfertig und zu wenig geprüft passiert, dann muss man sich überlegen, wie kann man das besser machen? Wie kann man auch begleitend unterstützen, dass man die ersten paar Jahre mal mithilft, ein Projekt auf die Füße zu bringen? Dann muss es eh von selber laufen. Mhm. Aber da ist, glaube ich, schon noch was möglich.
Mhm. Osttirol gibt es natürlich viele Themen. Du sprichst ja immer wieder diese Themen auch bei Anfragen und so weiter an und bist da ganz mittendrin auch. Ich spüre das auch, es ist ja noch gar nicht so lange her, war mal eine Verkehrsdiskussion in Amlach, warst du auch dabei, waren alle Parteien dabei vor der Wahl. Und deswegen würde ich jetzt so ein paar so Osttirol Themen, auch Personen, wie auch immer, die einfach nur so hinwerfen mit der Bitte um eine Wordrap-artige kurze Antwort, weil sonst sitzt man in 4 Stunden oder es ist einfach nur auf die Schnelle, was fällt da ein zu Windrädern auf der Kompedal?
Der Wind hat seine Berechtigung. Auf der Kompedal hat er ein Riesenproblem mit dem Naturschutz, mit dem Landschaftsbild. Ich will aber die Windkraft nicht komplett verteufeln.
Wolf und Schafe.
Hochemotionales Thema. Ich glaube, wir als Oppositionsparteien haben gemeinsam mit dem Verein eine halbwegs Lösung geschafft. Zufrieden wird da nie einer sein.
Blöckentunnel.
Ja, absolutes No-Go. Wir brauchen keine neuen Transitstrecken.
Elisabeth Planig.
Ja, eine sehr rührige Bürgermeisterin und Landtagsvizepräsidentin. Und wir zwei fechten immer wieder ein paar Sträuße aus.
Skischaukel Siljan.
Ja, ein Langzeitprojekt. Ob das jemals das Licht der Welt erblickt, bin ich gespannt.
Direktzug.
Eine offene Wunde. Kämpfe ich schon lange um die Wiedereinführung und werde es, solange es mit dem Landtag gibt, auch weiterhin tun.
Hochstein.
Ich habe es verfolgt. Ich verstehe einerseits, dass 2 Skigebiete in einer Stadt möglicherweise eins zu viel sein. Ob die Sperrung der Weisheit letzter Schluss ist und ob es den Skitourenberg gibt, das traue ich mir jetzt von außen wirklich nicht zu sagen.
Martin Meierl.
Den gibt es auch noch, ja, stimmt. Sitzt auch im Landtag. Menschlicher, netter Kerl. Politisch, muss ich sagen, geht wenig weiter.
Bezirkskrankenhaus Lienz.
Ist ein großer Arbeitgeber. Ist ganz wichtig für die regionale Versorgung. Es ist ein wenig ruhiger geworden, würde ich sagen. Viele offene Probleme aber noch und viele offene Flanken.
Und last but not least Campus Lienz?
Campus Lienz ist auch so ein Projekt, wo man was probiert hat, was ich grundsätzlich gut finde, wo man gesehen hat, so hat es nicht funktioniert mit der UMID. Jetzt gibt es einen Neustart, würde ich sagen, mit dem MCI. Da bin ich schon guter Hoffnung, dass das gut geht.
Und wenn du nicht als Politiker unterwegs bist, wenn du der Markus Sint in der Freizeit bist, gibt es irgendeine Passion jenseits der Politik, irgendetwas, was dich treibt, was dich begeistert?
Also an und für sich bin ich tatsächlich immer irgendwie politisch auch unterwegs und denke auch immer politisch, aber es gibt natürlich auch Freizeit und da tue ich ganz gern Golf spielen.
Aha,
in
Golfer,
Lienz, ja. Also in Lavand, aber auch draußen in Nordtirol, in Seefeld. Und ich habe das früher, diesen Sport, immer verlacht. Meine Frau spielt schon viel länger und ich habe das immer verlacht, weil ich gesagt habe, das ist kein Sport.
Ja,
und was wahnsinnig
so wie
gut
Kegeln
ist,
oder Billard.
Ja, genau, Fidschi-Gockeln und so. Nein, was das Tolle an dem Sport ist, ist, du musst dich 4 Stunden lang konzentrieren. Und diese mentale Geschichte, das ist ein guter Ausgleich zur Politik. Sich 4 Stunden lang auf ein Ding zu konzentrieren, tut vielen Politikern ab und zu gut.
Du hast schon gesagt, du kommst alle 3 Wochen nach Osttirol. Tatsächlich ist das so in etwa der Rhythmus.
Ich habe das Glück, meine Frau kommt auch aus Katitsch. Das heißt, wir fahren sozusagen heim zu unseren Familien.
Das trifft sich gut, natürlich. Ja.
Das trifft sich gut und deswegen sind wir relativ regelmäßig und so im Schnitt alle 3 Wochen da und fühlen uns auch wohl. Und es ist ja unsere Heimat und als Osttiroler bleibt man eben Osttiroler.
Du feierst jetzt dann in wenigen Tagen den 51. Geburtstag, habe ich aus Wikipedia entnommen. Wo siehst du dich mit 60?
Ich weiß nicht, ob man es glaubt, aber ich habe lang schon aufgehört, in der Politik zu planen. Mhm. Das ist kein wirklicher Beruf, wo du viel planen sollst. Ich möchte meine Arbeit jetzt ordentlich und gut machen. Ich habe für mich einen Grundsatz, ich will mir in den Spiegel schauen können mit dem, was ich tue. Und dann entscheidet tatsächlich der Wähler. Ich hoffe, dass wir bei der nächsten Wahl wesentlich stärker werden, dass viele Leute sehen, es gibt eine Alternative in dem Land. Wenn du die ÖVP nicht mehr wählen willst und da die anderen alle nicht zu Gesicht stehen, da gibt es immer noch Liste Fritz. Und wenn das so ist, dann wird es mich weiter in der Politik geben. Und wenn die Wählerinnen und der Wähler entscheidet, wir haben da viel bessere, dann werde ich was anderes machen. Tatsächlich habe ich keine Ahnung, wo ich mit 60 stehe.
Dann sage ich herzlichen Dank für das Gespräch. Meine Prognose wäre, dass du mit 60 noch im Landtag sitzen wirst und wahrscheinlich auch immer noch sehr hörbar sein wirst.
Ich weiß es nicht, ich kann da nur sagen, ich habe bis dato alle 10 Jahre meinen Beruf gewechselt. Also
okay.
Letztens habe ich das mal fallen lassen und der Gaby Meyer hat gleich gemeint, ob das jetzt amtlich ist, also ob ich dann zwar 28 nicht mehr da bin. Also werden wir sehen, ich versuche mein Bestes, wenn das die Wähler wollen, dann ist es so, dann gibt es uns weiter und gibt es mich weiter. Und wenn die Wähler sagen, nein, dann ist das auch so. Das ist durchaus zu akzeptieren. Ich habe das Glück, muss ich auch dazu sagen, ich bin nicht von der Politik abhängig. Und das befreit schon. Und das gibt da auch eine gewisse Lockerheit. Und ohne Rücksicht auf Verluste kann man dann das leichter machen.
Danke vielmals.
Danke auch.
Sie hörten einen Podcast von Dolomitenstadt.at, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol.